Hallo, Sananda. Schön, dass wir uns wieder treffen können. Wir haben zwar bei uns eine kleine Baustelle nebenan. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr dich oder den Ton für unsere Zuschauer beeinträchtigt, aber sie machen hoffentlich bald ihre Mittagspause. Wir alle wissen, wie knapp deine Zeit eigentlich bemessen ist. Und darum freut es mich umso mehr und vor allem auch unsere Zuseher, dass du dich zumindest ein wenig frei machen konntest für ein neues Interview mit uns. Aber vorab und ganz wichtig, Sananda, wie geht es dir?
Ja, mir geht es bestens. Ich habe super gut geschlafen, nur die üblichen Kiefer- und Rauchstörungen, aber ansonsten war es ganz okay und fühle mich recht gut, bin guter Dinge und da macht Spaß, wenn man körperlich einigermaßen klar ist.
Na super, freut mich. Wir haben begrenzte Zeit und deshalb lass uns gleich loslegen, in medias res gehen. Wir haben wirklich brandaktuelle Themen zu besprechen, auch sehr geheimnisvolle. Ich sage nur Reptos, Graue und Klone, Seelenraub. Also es wird sehr, sehr spannend werden für unsere Zuschauer.
Sananda hat schon zwei Bestseller geschrieben. Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade ist sein drittes Buch erschienen mit dem Titel »Durch die Dunkelheit zurück ins Licht«. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda. www.geistheiler-sananda.net.
Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen sollten, darf ich dich zu Beginn ein wenig vorstellen. Sananda, du bist einer der erfolgreichsten Heiler unserer Zeit, hast in den letzten 6 Jahren über 180.000 Menschen behandelt, viele davon sehr erfolgreich. Die unzähligen Klienten-Feedbacks, die du erhältst, die lesen sich wie Wunderberichte. Und vielleicht kann auch dein eigenes Leben als ein eigenes Wunder bezeichnet werden. Auch wenn ich dich schon öfters gefragt habe, muss ich dich doch immer wieder aufs Neue fragen, wie das alles dann überhaupt auch möglich ist oder möglich sein kann. Die Menschen berichten von gerade gebogenen Rücken, Hüften, von Kiefergelenken, Menschen, die von den Ärzten frühzeitig in den Rollstuhl prognostiziert wurden, die nicht mehr laufen konnten, offenbar gelähmt waren. Durch schwerste Verletzungen können auf einmal wieder alleine Auto fahren und laufen ganz normal herum nach einer Behandlung bei dir. Ich denke, es gibt keine Krankheit, die nicht heilbar ist bei einer Behandlung durch dich, Sananda. Dazu aber noch später gleich. Und es gibt auch keine genesene Krankheit, die nicht aufgeführt ist in den zahlreichen Klientenaussagen, die alle dokumentiert sind und die du auch in deinen Büchern und auf deiner Webseite entsprechend veröffentlichst. Das ist meines Erachtens mit einer Heilenergie alleine nicht zu erklären. Die Menschen berichten, dass bei vollem Bewusstsein an ihrem Körper gearbeitet wurde. Manche erleben es sogar im Schlaf. Sie wachen auf und jahrzehntelang anhaltende Einschränkungen sind dann wie weggeblasen. Sananda, sage unseren Zusehern, wie ist das alles möglich? Man ist angehalten, von magischen Fähigkeiten zu sprechen. Aber man kann das, glaube ich, nur mit göttlicher Magie erklären. Sananda, sag uns etwas darüber, hell uns ein bisschen auf.
Ja, die Frage war jetzt sehr lang, da muss ich mich mal kurz sammeln. Prinzipiell ist es so, wie ich schon immer sage, auf meiner Webseite, in meinen Büchern, in meinen Videos, dass es eine Gnade Gottes ist, wenn man geheilt wird. Grundsätzlich, es ist immer eine Gnade Gottes. Und grundsätzlich ist jede Krankheit heilbar. Jede. Was ein Problem darstellt, ist, wenn ein Körperteil fehlt, das heißt, wenn der Fuß amputiert wurde, dann wird es schwer, den nachwachsen zu lassen. Das ist nicht ganz so einfach in der 3D-Ebene und momentan noch ausgeschlossen. Wie das funktioniert, könnte ich technisch beschreiben. Das funktioniert mit Dematerialisierung und Rematerialisierung. Das heißt, es gibt Menschen, die sind wirkliche Magier. Ich war ja auch schon im früheren Leben Magier, sogar ein sehr bekannter. Und es gibt Menschen, die haben ihren Geist dementsprechend so ausgebildet über die Jahrtausende hinweg, dass sie mit ihrem Geist die Materie mehr oder weniger beherrschen können. Das heißt, sie können alleine mit ihrem Geist Dematerialisierungen machen und ein ganz schweres Wort,
Zungenbrechen.
Ja, im Prinzip, man geht mit dem Astralkörper in den Kunden, in den Klienten rein, in die Wirbelsäule als Beispiel rein, dematerialisiert diese, richtet sie gerade und macht sie quasi wieder neu und rematerialisiert sie dann. Das ist eigentlich nur ein technischer Akt, wenn man ihn eben beherrscht, bis zu der Technik. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen das sowieso nicht verstehen werden, wie das funktioniert. Deswegen ist es immer besser, man sagt eben einfach die Heilenergie. Und letztendlich sind es natürlich geistige Fähigkeiten, ohne Zweifel, so wie Menschen sich teleportieren können oder so wie Psychokinese ausgeübt werden kann oder wie mit Gedanken Gegenstände bewegt werden können oder wie man sich unsichtbar machen kann. Es gibt so viele geistige Fähigkeiten, die manche Menschen haben, die man aber nicht an die große Glocke hängen sollte, weil es auch nicht unbedingt gern gesehen ist. Es gab eine Zeit in unserer Welt, da wurden Menschen mit derartigen Fähigkeiten hingerichtet, verbrannt, geköpft, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und diese Zeit haben wir zum Glück nicht mehr so. Aber Menschen, die heilen können, werden immer noch verfolgt, und zwar von Geburt an. Weil die Dunkelkräfte, die wissen ganz genau, wer in welchem Körper inkarniert und welches Wesen da drin steckt und auf wen sie aufpassen müssen. Und deswegen ist es nicht unbedingt so einfach, das Leben dann mit diesen Fähigkeiten. Und offensichtlich sind diese Fähigkeiten bei mir da, sonst wären diese unglaublichen Heilungen gar nicht möglich. Die Leute sollen nur auf die Webseite gehen und die Feedbacks mal anschauen oder die Videos anschauen. Der Kameramann, der weiß es, der war oft schon dabei, dass da die tollsten Geschichten erzählt werden von Heilungen, die eigentlich nicht möglich sind, wo die Ärzte sagen, das kann gar nicht sein. Und das ist eben Fakt. Fakt ist aber auch, dass zwar jede Krankheit heilbar ist, aber eben nicht jeder Mensch. Das heißt im Prinzip, die Frage stellt sich, hat der Mensch es verdient, geheilt zu werden? Hat der Mensch es verdient, die Gnade Gottes jetzt zu erleben? Das ist letztendlich die Frage und das liegt mitunter am Bewusstsein des Menschen, an seiner Einstellung zum Leben, an seiner Dankbarkeit, an seiner Demut oder eben am Mangel von Demut, wenn es nicht klappt.
Ich glaube auch, entscheidend ist vermutlich nicht das Wie für den Klienten und den Leitenden, sondern dass geholfen wird. Ja. Sananda, du bist nicht nur Heiler, sondern auch Hellseher und ein hochsensitiver Empath. Ich sage besser empathischer Mensch. Du hast vor Jahren einmal gesagt, du könntest jede erdenkliche Frage beantworten. Sicher bekommst du viele Fragen von deinen Klienten gestellt, die du auch auf Kulanzwege bei deinen Aufträgen auch beantwortest. Du hast Zugang zur Akasha-Chronik oder zu deinem höheren Selbst oder ja, wie auch immer, ich selbst bin ja kein Fachmann. Aber Sananda, könntest du uns sagen, konntest du bisher jede Frage deiner Klienten beantworten und vor allem darfst du überhaupt jede Frage beantworten?
Ja.
Die hoffentlich schon.
Ob ich jetzt jede Frage, die jemals gestellt wurde, an mich beantwortet habe, das weiß ich jetzt nicht. Es sind so viele bei 180.000 behandelten Menschen. Generell ist es so, dass ich jede Frage, die gestellt werden kann, beantworten kann. Viele Menschen sollten aber durch ihr Bewusstsein erstmal in die Richtung kommen, die richtige Frage überhaupt zu stellen. Und daran fällt es oft, merke ich, bei den Behandlungen, dass man erkennt dann an den Fragen, dass das Bewusstsein eben noch nicht so hoch ist an der Qualität der Fragen, die so meist noch sehr materiell ausgerichtet sind oder sehr ja, unbewusst eben. Und ich habe mir so die Angewohnheit erarbeitet, dass ich aus der Intuition heraus viele Fragen beantworte, die ich für richtig beantwortet halte. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dieser Klient, den muss ich jetzt in diese oder in diese Richtung lotsen, dann gebe ich ihm dementsprechende Antworten. Mhm. Und um eben seine Denkungsweise anzukurbeln, sein Denken anzukurbeln, damit er sich selber Gedanken macht und dann selber die Lösung findet. Weil es gibt nichts Erkenntnisreicheres, wie wenn man selber auf Lösungen kommt, anstatt dass man sie ihm auf dem Serviertablett einfach so präsentiert und er schluckt es eben und fertig. Gewisse Fragen, die kann man natürlich klipp und klar beantworten, wie oft jemand schon reinkarniert ist auf der Erde, welchen Seelenstatus er hat, ob er Walk-ins hat, welche Besetzungen und so weiter, welches Krafttier, ob gewisse Menschen gut sind für ihn oder schlecht oder ob gewisse Orte für ihn gut oder schlecht sind. Solche Dinge kann man natürlich rigoros knallhart beantworten, ganz klar. Prinzipiell muss ich die Frage so beantworten, dass ich natürlich jede Frage beantworten kann, aber ich darf auch nicht auf jede Frage eine Antwort geben. Also wenn Menschen fragen, wie lange werde ich noch leben oder wann genau werde ich sterben, das geht natürlich nicht. Dann würde ich quasi in seinen Lebensplan eingreifen, weil wenn er wüsste, dass er in einem Jahr und drei Tagen stirbt, dann würde er sich ganz anders verhalten, wie wenn ich ihm sage, du hast noch 50 Jahre. Und dann wäre er vielleicht zu sicher, weil er denkt, er hat ja noch 50 Jahre, verhält sich dementsprechend ganz abnormal und riskiert quasi sein Leben, weil er denkt, er lebt eh noch 50 Jahre und stirbt dann plötzlich, weil er sein Leben riskiert hat. Also das ist eine ganz heikle Sache. Deswegen darf man da gar nichts sagen über den Tod. Also 0,0. Ansonsten kann ich natürlich prinzipiell jede Frage beantworten, im Rahmen der Kulanz natürlich. Manche wollen zum Beispiel wissen, wie viele Inkarnationen sie wann genau hatten, wie sie genau hießen, wo sie genau lebten, wann sie genau geboren, gestorben sind in diesem Leben. Wer sich auskennt mit Reinkarnationsrückführungen und dergleichen, der weiß, dass das eine Heidenarbeit ist, das mitunter tagelang braucht, um nur annähernd Antworten zu bekommen. Und von mir erwarten sie es dann innerhalb von ein paar Minuten so geschwind hingeknallt. Und das auch noch umsonst. Das geht natürlich nicht.
Ja. Du hast es vorhin schon anklingen lassen, Sananda. Du sagst, du kannst nicht jeden heilen. Und du sagst auch, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Mensch. Vor allem aber sagst du, dass nicht du der wahre Heiler bist, sondern Gott, der durch dich wirken kann. Sicher wird es auch Menschen geben, also denen du nicht oder nicht sofort helfen konntest. Und es wird auch Menschen geben, die sich davor scheuen, dich zu beauftragen, da sie von Zweifeln und Unsicherheiten geplagt sind. Was kannst du diesen unsicheren Menschen heute sagen?
Ja, diese unsicheren Menschen, die zweifelnden Menschen, behaupte ich, das sind nur Menschen, die das Geld nicht ausgeben wollen. Die scheuen sich nicht, mir einen Auftrag zu geben, weil sie der Sache nicht trauen, sondern weil sie sich überlegen, ob ihnen das Geld wert ist. Das ist der wahre Grund des Zweifels. Das heißt, diese Menschen stellen quasi das Materielle im Vordergrund. Für sie ist das Geld quasi wichtiger wie ihr Seelenheil oder wie ihre Gesundheit. Sie möchten am liebsten eine Behandlung umsonst haben. Am besten noch ein Jahr lang. Und solche Menschen, die zweifeln, denen kann ich nur empfehlen, ganz schnell weiter zu klicken und mir auf keinen Fall einen Auftrag zu geben. Und das empfehle ich diesen Menschen.
Da gibt es ja den alten Spruch, oder was nichts kostet, ist nichts quasi.
Aber, ja, das stimmt auch nicht immer, aber... Es gibt auch Heiler, die verlangen das Fünffache von mir oder das Zehnfache und die sind wirklich nichts. Ich gehöre noch zu den Dumping-Anbietern. Mhm. Wenn man meine Preise anschaut, dann ist es schon ein Klacks, sage ich jetzt mal, über 4 Monate eine Behandlung, die dann monatlich vielleicht noch 20, 30 Euro umgerechnet kostet, auf Monat gerechnet. Das ist schon lächerlich. Aber ich kenne das aus meinem früheren Berufen. Ich kann mich erinnern, als ich noch Seminare gehalten habe im Vertrieb und dann mussten wir, um die Raumkosten zu bezahlen, einen Eintritt verlangen, damit man da nicht selber drauf sitzen bleibt. Und dann haben wir 20 Euro verlangt, dann haben die Menschen gesagt, 20 Euro ist viel zu viel. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann machen wir 10 Euro. Dann kamen wieder andere, denen das zu viel war. Mhm. Und zum Schluss haben wir dann auf 5 Euro gemacht. Und dann kamen immer noch welche, denen die 5 Euro zu viel waren. Mhm. Also wir haben dann das Experiment nicht weitergemacht auf 1 Euro. Ich denke, selbst bei 1 Euro wären viele gekommen, denen das zu teuer gewesen wäre. Also es ist wirklich immer eine Sache, was ist mir etwas wert? Mhm. Und wer sich am Geld orientiert alleine, und da Skrupel hat und Zweifel, und das sind eben leider die meisten Zweifler, da geht es wirklich nur ums Geld, nichts anderes, weil sonst wären sie nicht auf meiner Seite. Das heißt, ein Interesse ist da und ein Bedarf ist eventuell da, aber das ist halt eben diese Hemmung. Und genau diese Hemmschwelle ist auch gewollt. Und deswegen sollen diese Leute bitte gucken, ob sie irgendwo einen Heiler finden, der alles umsonst macht.
Okay, ist angekommen, denke ich. Sananda, wir kommen jetzt zum Kernthema des heutigen Interviews. Du hast auf deinem Blog geschrieben, dass immer mehr Menschen durch sogenannte Klone ausgetauscht würden. Du nennst auch einige Namen dabei. Das ist schon ziemlich unglaublich zu lesen und was haben die Reptos, Dracos und die Grauen damit zu tun? Welche neuen Erkenntnisse, Sananda, hast du zu diesem Thema erlangen können? Und was kannst du unseren Zuschauern dazu mitteilen heute?
Ja, die Frage ist, was kann ich den Zuschauern mitteilen? Ja, was kann ich wirklich sagen? Das ist die Frage. Ich weiß mittlerweile so viel, dass ich mir überlegen muss, was ich noch sagen darf. Jetzt nicht wegen der Zensur, die ja ständig stattfindet überall. Ein falsches Wort. Wir werden heute versuchen, diese 2, 3 Wörter zu vermeiden und nicht zu sagen. Du weißt sicher, was ich meine. Weil ich werde versuchen, manche Dinge zu umschreiben, damit das Video bestehen bleibt.
Ja.
Weil
halt
niemand hat was davon, wenn das Video dann irgendwo versauert auf irgendeinem unbekannten Portal. Ich habe vor einigen Jahren schon festgestellt, dass Menschen geklont werden anhand der Aura. Ich habe mich dann immer gefragt, warum die keine haben oder nur einen ganz dünnen schwarzen Rand um sich herum haben, im feinstofflichen. Und meine Forschungen, die sind dann immer weitergegangen. Und ich habe auch über Astralreisen dann Entdeckungen gemacht. Es gibt ja Menschen, die können das machen mit den Astralreisen, aber das führt es zu weit heute. Es geht ja um das Thema Klone. Was ich eben festgestellt habe, ist, dass momentan 3% der Weltbevölkerung geklont sind, also keine echten Menschen mehr sind. Und dann bin ich der Spur weitergegangen. Ich habe dann einige Politiker im Fernsehen angeschaut und habe plötzlich gemerkt, dass die ausgetauscht wurden. Ich will jetzt hier und heute keine Namen nennen. Auf meinem Blog, auf meinem privaten Blog, auf meiner Webseite kann man da nachlesen, wen ich da momentan herausgesucht habe, gefunden habe. Das sind sehr bekannte Politiker, die man fast täglich im Fernsehen sieht oder mehrmals täglich sogar im Fernsehen sieht, die ausgetauscht wurden. Bei einigen müsste man, wenn man einigermaßen sensibel ist, das feststellen, ohne Hellsichtigkeit, dass da sich was verändert hat im ganzen Gehabe, im Habitus, in Ausrichtung, im Blick, in der Körperhaltung und so weiter. Das sieht man dann bei einigen, in Amerika sieht man sogar teilweise minimale körperliche Veränderungen. Das sind Klone. Die Klone werden gemacht, und zwar in unterirdischen Laboren in der Nähe vom Genfer See, unterhalb oder noch im Gebäudekomplex von CERN. CERN ist mehr oder weniger so ein Deckmantel für Molekularforschung und Elementarforschung und dergleichen. Niemand weiß ganz genau, was in CERN wirklich gemacht wird. In CERN steht ein Quantencomputer, der für das Mind-Control der Menschheit zuständig ist. Und unterhalb von CERN, mit Zugang über den Genfer See, liegen mehrere Kilometer Tiefe, bis zu 13 Kilometer Tiefe, ja, schon fast Städte und Wohnstädte und Forschungslabore mit riesigen Feldern, so groß wie Olympiahallen, also von der Größe, einzelne Sektoren, wo einzelne Versuche stattfinden an Menschen. Und das Ganze wird koordiniert von den Grauen. Die kleinen Grauen in dem Fall, haben auch sehr viele magische Kräfte, sage ich jetzt mal. Und die tauschen die Menschen aus. Und ich bin dann der Spur nachgegangen, wie das im Einzelnen funktioniert. Die kommen im Schlaf und sie können ja auch die Zeit manipulieren. Das heißt, sie können die Zeit stehen lassen. Sie können quasi während dem Unfall, bevor das Auto die Mauer berührt, in Zehntelsekunde, bevor das Auto die Mauer berührt, können sie die Zeit stoppen und können die Insassen aus dem Auto rausnehmen und später wieder andere reinsetzen als Beispiel und dann den Prall weitermachen lassen. Mhm. Also es sind hier Fähigkeiten, die wir als normale Menschen, also ich jetzt nicht, ich weiß es, ich akzeptiere es, aber die normale Menschen nicht glauben können und nicht glauben wollen und es komplett ablehnen. Es gibt aber mittlerweile so viele Beweise, die dokumentiert sind über Entführungen durch Graue mit Raumschiffen. Das kann man gar nicht mehr leugnen. Da gibt's, die kann man zu 100% nachvollziehen und beweisbar offenlegen. Nur die meisten Menschen machen sich ja nicht die Arbeit, das zu erforschen. Sie sagen dann, ach, So ein Blödsinn. Mhm. Ja, ja, die kleinen grünen Männchen. Ja, ja, alles klar. Deswegen, ja, ich habe weiter erforscht, dass sie meistens im Schlaf die Menschen austauschen, dass sie die über einen Levitationsstrahl quasi in ihr Raumschiff beamen, dann in diese unterirdischen Städte am Genfer See fliegen. Die fliegen ziemlich schnell. Das sind die so in 5 Sekunden ungefähr vom Bodensee aus. Das geht so schnell, dass man es nicht mehr sieht. Und die tauchen dann dort ein im Wasser. Sie können ihre Flugobjekte unsichtbar machen und gehen dann unterhalb des Genfer Sees rein in die Öl, über die Portale und deponieren dann quasi dort den Originalwirt und machen dann mit einem Art 3D-Drucker, ja, ich habe es mal so genannt, weil ich die Maschine, die ich gesehen habe, als das bezeichne. Für mich ist es ein 3D-Drucker. Sie brauchen die Original-DNA und der Mensch muss noch leben. Und dann können sie das reproduzieren, und zwar so oft sie wollen. Und dann tauschen sie das Original aus, beziehungsweise belassen das Original dort, wird im Wachkoma oder im Koma eben. Und der gemachte Klon übernimmt dann die Aufgaben. Und ich sehe das dann sofort, wenn jemand ausgetauscht wurde, ist dann, weil natürlich der göttliche Geist dann komplett fehlt. Der Geist wird quasi zwangsfisch gehalten über Mind-Control, über Techniken, die wir nicht kennen, wird der Geist dann mehr oder weniger kontrolliert, ferngesteuert. Das ist nicht mehr der wahre Geist des Menschen. Es ist mehr oder weniger so eine Art Niederlassung, wenn man es mal so nennen will. Und das Original ist nicht mehr dabei. Und diese Klone sind reine Puppen. Die werden dann besetzt von echten Reptiloiden und Dracos, die dann diese Puppen, die wir sehen im Fernsehen, wenn sie eine Ansprache halten, vom US-Kapitol zum Beispiel oder im Bundeskanzleramt oder wo auch immer die eine Ansprache halten, werden dann komplett ferngesteuert. Das heißt, die haben das komplette Wissen vom Original, das ist null Unterschied, das ist genau gleich, die wissen alles genau gleich, da gibt es keine Erinnerungslücken oder so, die sind ja quasi durch Fernkoppelung angeschlossen. Und der Repto, der diese Hülle übernimmt, der lenkt quasi den Körper 1:1. Man merkt da keinen Unterschied, 0,0. Mhm. Und da könnte ich jetzt sicher noch viele Einzelheiten sagen, aber momentan sind 3% der Weltbevölkerung ausgetauscht worden durch Klone. Was ich ganz stark festgestellt habe, ist, dass bei der Polizei momentan ca. 15% Klone sind und ebenso beim Militär. Das heißt, das scheint so, dass da ein Plan da ist, diese Exekutive Stück für Stück auszutauschen, damit die eben zu 100% lenkbar sind. Und das sind keine guten Aussichten, wenn man diese Gedanken weiterdenkt.
Mhm. Sananda, eine Frage wollte ich schon lange stellen. Was hat das mit diesen zahlreichen Obelisken auf sich, die man auf der Welt überall vor wichtigen Gebäuden, vor Regierungsgebäuden, dem Vatikan sehen kann? Für was oder für wen stehen diese Obelisken? Kannst du uns dazu etwas sagen?
Ja, die Obelisken, das hat mich auch immer interessiert, woher das kommt mit den Obelisken. Warum steht auf dem Petersplatz ein riesiger Obelisk? Warum steht vor dem US-Kapitol ein Obelisk in Washington und in Kairo und in London und egal wo? Überall sehen wir diese Obelisken vor kirchlichen, religiösen Einrichtungen, unabhängig der Religion. Und wir sehen sie vor Regierungsgebäuden. Und ich denke, da müsste man mal die Zuschauer fragen, warum sie sich noch nie Gedanken gemacht haben, was das eigentlich wirklich bedeutet. Es gibt natürlich über Bibelübersetzer, deuten die Obelisken Da gibt es die tollsten Geschichten mit dem Ei, mit dem menschlichen Geschlechtsorgan, das dort zerbrochen wurde und dann hat ein Teil gefehlt und so weiter. Ich habe festgestellt, mit meinem Zugang zum Wissen, den ich habe, dass der Obelisk ein Penis ist, der darstellt als Botschaft für die Menschheit, dass die Reptiloiden, die kalte Rasse, inkarniert als Menschen. Das heißt, der Penis steht für die Fruchtbarkeit quasi, für die Zeugung des Lebens. Und er ist ein Hinweis mit dem Zaunpfahl, wir kommen über die Geburt zu euch Menschen. Wir übernehmen die Körper von euch. Wir sind gar keine Menschen. Wir kommen über das Portal des Babys. Ein Baby ist ja ein Portal in die 3D-Welt. Auch die Wesen, die Dracos und so weiter, die brauchen ja auch einen Zugang zu dieser Welt. Und es funktioniert nur über einen Körper. Das heißt, sie dürfen nicht so eingreifen, sie dürfen nur als Mensch eingreifen. Sie müssen inkarnieren als Menschen. Und 25% aller derzeitigen lebenden Menschen sind inkarnierte Reptiloiden, sind also keine Menschen in dem Sinne, wenn man die Definition Mensch, müsste man natürlich genauer anschauen, was ist ein Mensch? Das, was wir als Menschen betrachten, oder ist der menschliche Körper ja vielleicht nur ein Fahrzeug, so wie ich das sehe. Also alle sehen sie gleich aus. Und im einen stecken Teufel drin und Monster und im anderen stecken Engel drin und göttliche Wesen. Und alle wir treffen uns hier auf der Erde. Und um Gleichberechtigung zu erreichen, haben sich die Götter entschieden, dass eben alle in menschlichen Körpern inkarnieren müssen. Und die Reptiloiden, die alten Götter, die falschen Götter, die haben uns eben die Nachricht hinterlassen, groß, weit sichtbar, wir kommen zu euch über die Geburt, über den Penis. Deswegen die Obelisken, also ein Wink mit dem Zaunpfahl, nur die meisten Menschen machen sich da keine Gedanken drüber. Und das ist mehr oder weniger eben die Nachricht der Reptiloiden, wie sie zu uns kommen.
Okay. Du hast es auch schon angesprochen, Sananda, in einem unserer letzten Interviews, dass die Reptos in Menschen inkarnieren und sich auf diese Weise unter die Menschen mischen. Insofern stimmt das überein mit dem, was du eben über diese Obelisken gesagt hast. Was mich interessiert dabei ist, die Politiker, das Verhalten der Politiker würde sich, also das Verhalten eines Großteils der Politiker, würde sich derzeit dadurch erklären lassen, weil diese Politiker offenbar also keinerlei Mitgefühle mehr haben. Und man könnte das Ganze, was auf der Welt derzeit in diesem Zusammenhang geschieht, auch als die sogenannte große Drangsale bezeichnen, von der schon in der Bibel die Rede war. Sananda, wie beurteilst du die Lage auf der Welt und was passiert da gerade in diesem Zusammenhang?
Ja, momentan passiert sehr viel. Die größte Umwälzung der Menschheitsgeschichte findet gerade statt. Sie verändern gerade unser Leben zu 100%. Und momentan findet ein Raubüberfall mit Geiselnahme statt auf die Menschheit und auf die Tiere. Und wir werden von Räubern regiert, unterdrückt und unterjocht von Räubern, die nicht menschenfreundlich sind, die nicht das Beste wollen für uns, sondern die nur ihre eigenen Interessen im Fokus haben. Diese Wesenheiten, die Reptiloiden, die Dracos, die kleinen und großen Grauen, es gibt ja auch große Graue, die sind so 2,50 Meter groß, die sind nicht sehr gut drauf, die sieht man auch ganz selten und denen sollte man aus dem Weg gehen. Die kleinen Grauen sind nicht ganz so gefährlich, können aber auch bösartig werden, sind aber jetzt nicht unbedingt bösartig, sondern einfach nur kalt. Also sie können Operationen machen an Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und mittlerweile weiß ich auch, dass die kleinen Grauen auch inkarnieren können. Die neue Erkenntnis habe ich seit einigen Monaten. Und dann gibt es noch Mantisse, die auch inkarnieren in Menschen. Das ist so eine humanoide Insektenart, sage ich jetzt mal. Bei Men in Black kann man die angucken, die sind so 3-4 Meter groß. Das ist nur noch ganz am Rande. Und diese Wesenheiten, die haben mit der göttlichen Welt nichts zu tun. Die kommen aus untersten Dimensionen und inkarnieren hier als Menschen. Und man sieht das immer, wenn sie älter werden, wie sich ihr Gesicht zerfurcht, wie sie brutale Gesichter kriegen und teilweise eklige Gesichter kriegen. Und die sehen als Junge oft sehr gut aus, also in jungen Jahren, auch Männer und Frauen, egal was, die sehen in jungen Jahren top aus. Und diese Wesenheiten stecken in diesen Politikern drin, in den Wirtschaftsbossen, in den Bankerbossen, in den Gewerkschaftsbossen, in den Rotkreuzbossen, was weiß ich. Im Prinzip alles das, was uns momentan unterjocht, man braucht ja nur rauszugucken, welche Fahrzeuge man dort immer sieht, welche Wohltätigkeitsorganisationen einem ständig über den Weg laufen, welche Exekutive. Und das ist ein lang gehegter Plan, der über Jahrhunderte gereift ist und jetzt quasi vollendet wird. Und sie haben alle Posten eingenommen, die es gibt, die wichtig sind, alle Schlüsselpositionen eingenommen. Deswegen funktioniert es auch so gut, weil sie alle zusammenhalten. Und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Sie spielen zusammen und mit dem Mensch als Feind, das heißt, die Menschheit ist ihr Feind und sie interessieren sich auch nicht für die Menschen. Sie haben kein Mitgefühl für die Menschen und ihnen gehen die Menschen am Arsch vorbei. Mhm. Es ist ihnen sowas von fotz egal, ob da mal geschwind 3 Milliarden sterben. Ihnen geht es um Profite, ihnen geht es um Macht und noch ein paar andere Dinge geht es ihnen. Und das passiert momentan auf der Welt. Und ich habe in einem Video mal gesagt, der Würgegriff der Schlange wird sich die Menschheit befreien können. Und genau das sind wir momentan in diesem Würgegriff. Ich vergleiche das immer gern mit dem Tauchen, kam ja neulich ein Bild. Als Kinder sind wir ja im Freibad oder im Baggersee geschwommen und dann haben wir ja immer mal so einen getunkt, aus Spaß, oder? Den anderen getunkt, so 2 Sekunden unter Wasser gedrückt und dann der dich wieder unter Wasser gedrückt. Und was momentan passiert ist, dass diese Elite, diese Repto-Elite, die Menschheit unter Wasser drückt. Und dann quasi durch die Lockdowns diese immer weiter drückt. Und dann kommt ab und zu wieder eine Lockerung. Das heißt, sie dürfen wieder an Luft aus dem Wasser raus, nach Luft schnappen und freuen sich wieder. Ah, ich kann wieder atmen. Und dann schwimmen sie eine Runde, dann kommen sie wieder und tunken sie wieder runter. Und diesmal noch länger. Dann lassen sie wieder an die Luft. Und so möchte ich das den Menschen vermitteln, was momentan passiert. Momentan passiert genau das. Die Menschheit wird unter Wasser gedrückt und ab und zu wieder nach Luft schnappen lassen. Und dieser Zustand wird so bleiben, leider. Und diese Tauchphasen, Tunkphasen werden immer mehr werden und immer länger andauern. Und dabei werden viele Menschen sterben durch diese Phasen in den nächsten 10 Jahren, schon in den nächsten 5 Jahren. Aber das sagte ich ja schon an anderer Stelle oft genug. Mhm. Und diese Elite, diese Repto-Elite und Draco-Elite, die machen es immer gleich. Sie schaffen ein Problem, wo keines ist, und bieten dann ihre Lösungen an, die kein Mensch braucht. Und erreichen somit ihre Ziele eigentlich immer, weil die Menschheit durch Angst und Schrecken zu allem gebracht werden kann. Die Menschheit ist so in der Angst gefangen, dass man alles mit ihnen machen kann. Man muss nur Huch machen und dann rennen sie davon wie aufgescheuchte Hühner. Mhm. Und mit Angst und Schrecken haben die Herrschenden schon immer regiert. Auch ob mit Köpfen, mit Erschießungen, mit Folterungen, Exempel statuieren, das Volk in Angst und Schrecken halten, war schon immer die Form der Regierungsmaßnahmen. Und das machen sie heute auch noch, nur nicht mehr so offensichtlich wie früher, aber sie arbeiten ausschließlich über Angst- und Schreckenverbreitung. Und somit können sie die ängstlichen, erbärmlichen Menschen ohne weiteres in die Richtung treiben, wo sie es gern haben.
Aber Sananda, das ist genau der Punkt. Also wir haben erfahren, dass die Menschheit grundsätzlich ja obrigkeitshörig ist. Aber wie können die Menschen oder auch wir als einzelner Mensch diese Angst überwinden, die ja letztlich möglicherweise der Schlüssel zur Rettung ist?
Ja, das größte Problem der Menschheit ist, dass sie nicht weiß, woher sie kommen, wer sie sind und wohin sie gehen. Das ist das größte Problem. Und die Repto-Elite möchte ja verhindern, dass die Menschen spirituell erwachen. Deswegen machen sie diese Angst- und Schreckenskampagnen jeden Tag. Jeden Tag steht irgendwo ein Oberrepto-Politiker hin und redet von der dritten Welle und von der vierten und von der fünften. Und wir dürfen auf keinen Fall Lockerungen machen. Das wäre das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und dann kommt die Mutation. Und dann kommt die Mutation der Mutation. Und irgendwann haben wir 500 Mutationen und 150.000 Impfmöglichkeiten. Und es ist ja jedem Mensch selber überlassen, sich impfen zu lassen. Das gönne ich jedem. Und wenn er sich dann glücklich fühlt und zufrieden, dann ist ja die Welt in Ordnung. Und jeder hat so eine Win-Win-Situation, oder? Also die Pharmaindustrie macht ein paar Milliarden und der Kunde freut sich einfach seines Lebens, dass er geimpft wurde. Also ich finde das toll und ich gönne das auch jedem. Deswegen sage ich auch nichts gegens Impfen. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, sich selbst zu töten, wenn er das möchte. Wie er das macht, ist ja sein Problem. Oh, das war jetzt eine Satire. Ja. Was ich jetzt sagen möchte, ist, die Menschen kommen nur raus aus diesem Dilemma, wenn sie ihre Todesangst überwinden. Und somit, sage ich, ist eben das spirituelle Aufwachen die wichtigste Komponente. Das heißt, wenn die Menschen spirituell erwachen und erkennen, wer sie sind, dass sie Geistwesen sind, die nur auf Besuch sind in diesem Körper und hier nur Erfahrungen sammeln, um sich mehr oder weniger zu entwickeln. Die einen und die anderen sind hier als Entwicklungshelfer und freiwillig. Die anderen nicht unbedingt immer nur freiwillig, weil es eben auch oft der Sache dienlich ist, eine gewisse Erfahrung zu machen. Und die Menschen lernen eben nur durch negative Erfahrungen, durch Leid und Schmerz. Und offensichtlich leiden sie noch zu wenig, die Menschen. Also muss noch mehr Leid und Schmerz kommen, damit sie erkennen, was mit ihnen gespielt wird. Mhm. Und um die Angst zu überwinden, müssen die Menschen erkennen, wer sie sind. Und wenn sie das einmal erkannt haben, haben sie keine Angst mehr vor dem Tod. Mhm. Und wenn man keine Todesangst mehr hat, dann kann niemand einem mehr Angst einjagen. Weil die Menschen hängen nur an ihrem erbärmlichen Leben, sage ich jetzt mal, und würden alles tun, nur damit sie an diesem Leben hängen bleiben dürfen. Und wenn sie auch in kleinen Käfigen eingesperrt sind, wo ihnen ein Zoowärter dann ab und zu ein Stück Fleisch reinreicht, dann wären sie zufrieden, Hauptsache sie leben noch. Und deswegen gibt es andere Menschen, die sagen, lieber sterbe ich im Kampf um die Freiheit, als in Gefangenschaft zu leben. Und wenn man die Todesangst überwindet, dann überwindet man alle Ängste und dann ist man nicht mehr steuerbar. Dann hat niemand mehr Macht über einen. Also das größte Herausforderung für die Menschen ist, sich selber zu finden, sich zu erkennen, warum, wer sie sind, woher sie kommen und wer sie sind und wohin sie gehen. Und werden sie erfahren, so wie viele Klienten von mir, durch viele meiner zahlreichen Videos und Bücher das erfahren konnten und durch Behandlungen, wer sie wirklich sind. Und dann sinkt irgendwann die Angst und geht irgendwann auf Null über. Und dann können die uns alle den Buckel runterrutschen. Die Eliten, die Repto-Eliten, die können uns alle mal irgendwann.
Schön gesagt, ja. Aber Sananda, wir haben jetzt erfahren, wie diese Angst zu überwinden ist durch das eben das sich selbst erkennen. Aber was passiert einander, wenn die Menschen nicht erwachen und sich weiterhin knechten und anlügen und hinters Licht führen lassen und die Verschwörer und die Reptos ihre Pläne durchziehen können oder zumindest teilweise? Was wird dann passieren?
Ja, dann ist vorbei. Dann war's das. Das heißt, wenn die Menschen jetzt nicht aufstehen und sich dieser willkürlichen, autokratischen Macht widersetzen, dann werden sie geknechtet, in Gefangenschaft dahin vegetieren. Dann kommt irgendwann die große Zeit des Trübsals. Und dann war es das dann eben. Das heißt, die Menschheit hat eine Riesenchance momentan. Wir wissen ja, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Das wissen alle, die sich auskennen mit Börsenkrisen zum Beispiel. Die kaufen dann die Kurse, wenn sie am Boden liegen. Also ist das eine Chance. Und genauso ist es eben, immer wenn was zerstört wird, ist es eine Chance, wieder was aufzubauen. In jeder Krise steckt eine Chance. Und die Menschheit hat jetzt eine Riesenchance, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und die Welt so zu gestalten, wie sie vielleicht sein sollte. Und ich habe die Hoffnung immer noch, dass immer noch genügend Menschen irgendwann rausgehen und sagen, jetzt reicht's bis hierher und nicht weiter. Wobei es nicht genügt, Demonstrationen zu machen. Das ist die eine Sache. Es ist sicher, ja, gut oder schlecht, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist eben eine Sache, Demonstrationen zu machen. Eine andere Sache ist es, sich im Alltag zu widersetzen. Und das ist eben das Problem. Weil im Alltag sind die Menschen getrennt, separiert. Und dann hat es ein Einzelner immer schwerer, sich durchzusetzen gegen die Obrigkeit wie in der Gruppe. Deswegen wollen sie ja die Menschen trennen, spalten, separieren, damit sie den Einzelnen besser kontrollieren können und sich der Einzelne nichts mehr traut. Und wenn man diesen Prozess nicht stoppen und es so lange weiter so geht, dann wird es schwer werden, da wieder rauszukommen. Mhm. Weil das Problem ist, dass die Repto-Elite ja die Hand überall drauf hat. Das heißt, die haben uns abhängig gemacht vom Strom, vom Wasser, vom Essen, vom Trinken, vom Anziehen, Möbel, alles. Wir können ja nicht mehr Möbel kaufen gehen momentan. Wir können uns nicht mal die Haare schneiden, in Deutschland zumindest nicht. In der Schweiz geht's. Also in der Schweiz ist diese Krankheit nicht so auf Friseure bestimmt, eher in Deutschland. Also in der Schweiz wirkt sich diese Krankheit nicht auf bei Friseuren. Und die Herrschenden machen da sehr viele Unterschiede. Also wenn man Lebensmittel kauft, dann ist man sehr gefährdet. Wenn man Möbel kauft, ist man sehr gefährdet. Wenn man aber Lebensmittel kauft, dann passiert weniger. Also es gibt hier keine Logik bei den Maßnahmen. Es ist reine brutale Willkür. Mhm. Und hat natürlich gewisse Ziele und Absichten. Und die Menschen müssen sich zusammenschließen und sich in Gruppen widersetzen. Der Einzelne ist mehr oder weniger machtlos. Und Das wird natürlich nicht so einfach sein. Es wird noch ein langer Weg werden, aber er ist noch nicht verloren.
Das ist gut zu wissen, ja. Sananda, eine Frage taucht immer wieder auf, natürlich in den Interviews, weil es eine der ganz entscheidenden Fragen ist. Wenn Gott es doch gut mit uns Menschen meint, und davon gehe ich als gläubiger Mensch aus, warum gibt es dann dieses viele Leid und das Elend auf der Welt? Was ist dann letztlich oder wo kann der Sinn des Lebens noch liegen, wenn das Glücklichsein für die meisten gar nicht mehr möglich ist? Warum muss dieses Leid sein, und kann der Sinn des Lebens ein ewiges physisches Leben sein, wie manche propagieren? Wie siehst du das mit dem Sinn des Lebens für uns?
Der Sinn des Lebens ist immer individuell. Es gibt kein Uns. Es gibt eine Menschheit, die geht ihren Weg, momentan in eine dunkle Richtung. Die Menschheit ist irgendwann mal falsch abgebogen, hat sich negativ entwickelt und hat mehr oder weniger sich von Gott getrennt. Die Menschheit wollte einen eigenen Weg gehen, manipuliert natürlich über die Reptos, und die Menschen haben sich aber mitreißen lassen. Letztendlich sind wir Geistwesen, die eine Erfahrung machen und hierher kommen, um uns zu entwickeln. Und deswegen inkarnieren wir immer wieder als Menschen. Und wir werden diese Welt dann verlassen, wenn wir hoch genug schwingen und keinen Ballast mehr an uns haben und unsere Vergangenheit bewältigt haben. Also für mich ist der Sinn des Lebens, ballastlos zu werden und die Vergangenheit zu bewältigen, das heißt aufzuräumen mit unseren früheren Leben, mit den Anhängseln, mit dem Karma, mit den ganzen negativen Energien, und die uns mehr oder weniger schwer machen und uns hindern, aufzusteigen. Wir müssen im Prinzip uns läutern. Durch Läuterung werden wir mehr oder weniger frei, bekommen Erkenntnisse und steigen in Bewusstsein. Das heißt, durch Leid und Schmerz erfahren wir Läuterung. Mhm. Und im Prinzip passiert etwas Gutes momentan, weil die Menschen sich entwickeln können, jetzt aufwachen können und mehr oder weniger durch den Leid und den Schmerz, der verursacht wird, sich läutern. Und dadurch im Bewusstsein steigen und frei werden im Geist. Das ist der Sinn der Sache. Die Elite möchte die Seelen der Menschen und das Bewusstsein der Menschen einfangen, einkerkern. Das ist nämlich der spirituelle Hintergrund des ganzen Geschehens momentan auf der Welt. Es geht nicht um materielle Dinge. Es geht um die Seelen der Menschen, weil Seelen sind Energie. Und die dunklen Wesenheiten möchten die Energie der Menschen. Und sie möchten die Menschen befreien von ihrer Seele, damit diese abfallen in der Schwingung und somit nicht aufsteigen können und sie Gefangene der Dunkelheit bleiben. Weil wir sind ja nichts anderes wie Gefangene der Dunkelheit hier auf der Erde. Wir sind auf einem Gefängnisplaneten, wir sind gefangen im Körper und wir können den Körper nicht verlassen. Wir stecken in diesem Körper drin. Wir können die Erde nicht verlassen, die flache Erde. Wir können nicht mal teilweise unser Haus verlassen, geschweige denn ein Land verlassen. Es wird alles immer schlimmer. Die Menschen werden immer mehr gefangen genommen. Der Geist will frei sein und die Seele braucht Raum. Und durch diese Maßnahmen nehmen sie die Seelen der Menschen gefangen. Die verkümmern und die Menschen werden depressiv und verlieren dann ihre Seelen und ihr Geist wird gefangen genommen. Sie bleiben dann für weitere Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende in der Gefangenschaft, in der Knechtschaft, der Dunkelheit. Und deswegen ist es für die Menschen ganz wichtig, dass sie in der Schwingung hoch bleiben, dass sie ihre Seele behalten, dass sie ihre alten Verhaltensmuster, ihre alten Gedankenmuster ablegen, endlich raus aus den alten Traditionen und Kulturen und Handlungsweisen und sich öffnen für neue Denkungsweisen. Das ist ganz wichtig, dass sie sich frei machen und sie müssen akzeptieren, dass es nie mehr so sein wird, wie es mal war. Mhm. Und versuchen, an sich zu arbeiten und sich selbst zu erwecken, um diese Dimension hier verlassen zu können. Wir alle können die Dimension der dritten Art, in der wir leben, die 3D-Dimension und auch die vierte, nur verlassen. Die vierte sollte man am besten überspringen, indem wir in der Schwingung steigen. Und viele Menschen meinen, wenn sie sich gesund ernähren und vegan ernähren, dann seien sie spirituelle Menschen. Und wenn sie schön Namaste sagen können und sich schön schmücken mit Punkten auf der Stirn, und dann seien sie hochspirituell. Die Menschen müssen in die Liebe kommen. Sie müssen die Liebe zu den Tieren wiederfinden. Sie müssen die Liebe zu sich selbst und zu ihrem Nächsten wiederfinden. Sie müssen dankbare, demütige, hilfsbereite, tolerante Menschen werden. Dann werden sie in der Schwingung steigen. Nicht, wenn sie sich an irgendwelche Rituale halten oder vegan leben oder irgendwelche esoterischen Dinge beherrschen. Das hat mit dem nichts zu tun. Die wahre Spiritualität, die gibt es nur im Herzen, nur hier drin. Das ist die Liebe, die jeder in sich selber wiederfinden muss. Und wenn er diese Liebe wiederfindet, dann findet er den Anschluss zu Gott wieder. Und dann wird er den Weg zurück zu Gott finden, und Gott wird ihn in seine Obhut nehmen und wird ihn beschützen und begleiten durch alle Wirrungen, die in den nächsten Jahren entstehen werden.
Ja, danke, Sananda. Wir sind schon fast am Ende des Interviews angelangt. Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt. Sananda, du arbeitest fast rund um die Uhr, wirst wie kaum ein anderer verfolgt von der dunklen, astralen Welt, aber auch von bezahlten Diensten und Mächten im weltlichen Bereich, wirst verleumdet und bekämpft und blockiert wie kaum ein anderer. Sananda, kann man bei so einem Leben, kannst du bei so einem Leben selbst überhaupt noch glücklich sein? Und gibt es etwas, das dich glücklich macht? Das würde unsere Zuseher mit Sicherheit sehr interessieren.
Ja, aber natürlich, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, weil ich mache mein Glück nicht an der Materie fest oder an meinem Freizeitvergnügen oder an Reisen oder an sonstigen Dingen. Ich persönlich werde oder erspüre Glück zum Beispiel, wenn ich meinen Hund angucke, wenn ich dem in die Augen schaue. Alleine schon, wenn ich ihn angucke, er erfüllt mich so eine Liebe. Mhm. Und wenn er sich auf den Boden dreht und mit den Beinen strampelt, freue ich mich. Wenn meine Katze oder unsere Katzen vorm Fernseher stehen und Katzenfernsehen angucken und mit dem Pfoten nach den Vögeln schnappen, dann macht mich das glücklich. Mich macht es glücklich, wenn meine Tochter sich freut über ein Erfolgserlebnis. Und wenn meine Frau sich freut strahlt, dann macht mich das glücklich. Mich macht es glücklich, wenn ich Feedbacks kriege von Kunden, die schwierige Krankheiten überwunden haben oder Erkenntnisse bekommen haben oder ihre Partnerschaften wieder funktionieren oder. Das sind Dinge, die mich glücklich machen, jeden Tag. Und wenn ich im Wald laufe und ich sehe ein Reh, macht mich das glücklich. Wenn ich einen Bericht anschaue im Video, auf dem Videoportal über ein gerettetes Tier, macht mich das glücklich. Ja, das sind so Dinge, die mich glücklich machen. Und mich macht auch glücklich, dass ich verfolgt werde von Geheimdiensten und vom Vatikan und von allen möglichen Behörden und auch von astralen Wesenheiten, die mich 24 Stunden am Tag verfolgen. Macht mich das sehr glücklich und ich würde das vermissen, wenn es nicht so wäre. Und weil das hat mir die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin, und welche Rolle ich hier auf der Welt spiele. Und das macht mich sehr glücklich zu wissen, dass wenn ich diese Welt mal verlassen werde, an welchen Ort ich dann gehöre und wen ich dort treffen werde wieder. Und das macht mich sehr glücklich. Da muss ich der Dunkelheit danken, dass sie mich jeden Tag daran erinnert, dass ich ein ganz besonderes Wesen bin, das hier nicht gern gesehen ist auf dieser dunklen Welt, in dieser dunkel besetzten Welt von Monstern, die Tiere töten und fressen, die über Leichen gehen, die Menschenleben in Kauf nehmen, also zerstören, die ganze Welt zerstören, die die Menschheit versklaven wollen, die die komplette Welt umändern wollen und versuchen es zu tun, die Menschheit komplett versklaven will und komplett kontrollieren will und dezimieren will. Dass ich in dieser Welt ein nicht gern gesehener Gast bin, das macht mich glücklich. Es wäre schlimm für mich, wenn es anders wäre. Das wäre sehr schlimm für mich.
Also man kann zusammenfassen, du schöpfst dein persönliches Glück zum Teil aus dem Glück anderer und auch aus dem Kampf gegen die dunklen Mächte.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich kämpfe nicht gegen die dunklen Mächte. Das habe ich noch nie gesagt. Sie kämpfen gegen mich und sie kämpfen gegen alles Göttliche. Sie wollen alles Göttliche zerstören auf der Welt. Sie wollen alle Tiere vernichten, aus der Welt verbannen. Sie wollen alle Pflanzen zerstören und sie wollen die Menschheit reduzieren auf 500 Millionen. Sie wollen, dass die Menschen ihre Mobilität einschränken. Sie wollen, dass die Menschen nicht mehr Auto fahren dürfen. Das erreichen sie durch die Klimalüge. Sie wollen die Menschheit total versklaven und sie wollen den Mittelstand vernichten. Sie wollen alle Selbstständigen vernichten. Sie wollen die Gastronomie und Hotelbranche vernichten. Sie wollen nur noch staatliche große Unternehmen und eine elitäre Gruppe von privilegierten Menschen erreichen. Aber die große Masse wird alle ihre Rechte verlieren. Und diese Dunkelheit wird angeleitet über die wahren Reptiloiden, die nicht sichtbar sind für uns. Und für diese Reptiloiden und für diese dunklen Wesen bin ich ein Feind. Ein ganz großer Feind. Und auch meine Familie, die wird ja genauso drangsaliert und verfolgt wie niemand anderer. Und für diese Wesen sind wir Feinde, die bekämpft werden müssen. Also sie bekämpfen uns, nicht bekämpfen die Dunkelheit. Das Licht braucht die Dunkelheit nicht bekämpfen. Ein Flutlichtmasten im Olympiastadion, den muss man nur anschalten, dann leuchtet der und erhält das ganze Stadion. Bekämpft er jetzt deswegen die Dunkelheit? Er leuchtet eben. Und das Licht gefällt der Dunkelheit nicht, weil da können sie sich nicht mehr verstecken, wenn es hell wird. Dann wird ihre Dunkelheit sichtbar. In dem Moment, wo das Helle, das Lichtvolle auf den Plan tritt, sichtbar wird, verschwindet die Dunkelheit, weil sie dann nicht mehr sichtbar ist. Und so gesehen, wie gesagt, kämpfen wir nicht gegen die Dunkelheit. Gott hat es nicht nötig, gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Gott ist über allem und Gott lässt die Dunkelheit nur gewähren, damit die Menschen aufwachen können, um ihr Karma zu erfüllen und ihr Schicksal zu bestimmen. Und sollte die Menschheit es nicht erreichen, dieses, was momentan passiert, zu stoppen, und indem sie aufsteht, sollte die Menschheit es nicht selber erreichen, dann wird es ganz übel werden. Dann werden die Dunklen, die Reptos, immer mehr Lügen auftischen, immer mehr Angst und Schrecken verbreiten und die Menschheit immer mehr verknechten. und versklaven. Und dann wird es irgendwann leider Gottes apokalyptische Züge annehmen und dann wird es ganz, ganz schlimm werden für die Menschen. Mhm. Und dann wird irgendwann die göttliche Welt eingreifen müssen und das ist nicht mehr so lange, der Zeitrahmen ist bis 2036 gestrickt, wenn die Menschheit es in den nächsten 10 Jahren nicht schafft, den Spieß umzudrehen und die Macht wieder an sich zu reißen und in die Selbstverantwortung kommt, dann wird die göttliche Welt eingreifen und dann wird die göttliche Welt die Verwüstung beenden. Und zwar ganz schnell und rigoros und einmalig für immer.
Ja, herzlichen Dank, Sananda. Es waren wieder viele tolle neue Erfahrungen und Erkenntnisse für mich und vor allem für unsere Zuschauer. Ich hoffe und bin mir sicher, dass du uns Zuschauern die Augen wieder ein Stück weit öffnen konntest und was meines Erachtens besonders wichtig ist, dass du vor allem in dieser Zeit uns neuen Mut und auch neue Hoffnung geben konntest. Und wie du immer wieder sagst, was mir persönlich sehr gut gefällt, deine Botschaft niemals aufgeben. Das ist, denke ich, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft für uns alle. Und in diesem Sinne, wolltest du noch?
Ich habe noch eins.
Ja, niemand gerne, natürlich.
Natürlich sollen wir niemals aufgeben, aber das alleine reicht nicht. Das Entscheidende für die Menschen ist, dass sie sich selber erkennen. Sie müssen irgendwann dahin kommen, zu erkennen, wer sie sind und in die Selbstverantwortung kommen. Sie dürfen sich nicht mehr wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend jagen lassen und vor Angst erbärmlich sich zu verkriechen und der Obrigkeit immer wieder nachgeben. Sie müssen erkennen, dass sie selber göttliche Wesen sind, denen niemand was zu sagen hat. Niemand hat das Recht, ihnen irgendwas zu sagen. Das müssen die Menschen erkennen. Sie müssen in die Selbstverantwortung gehen und sie müssen erkennen, dass es keinen Staat braucht, der ihnen zu sagen hat, wann sie leben und sterben dürfen, wann sie essen und trinken dürfen, wann sie ins Bett dürfen. Das muss beendet werden und das müssen die Menschen erkennen. Und das kennen sie nur, wenn sie die Angst überwinden und in die Selbstverantwortung kommen. Sie müssen erkennen, dass sie göttliche Wesen sind, denen gar niemand schaden kann, weil sie sterblich sind, weil sie nur eine Hülle benutzen momentan und nur ein Fahrzeug benutzen. Sie müssen das erkennen, dass ihnen gar niemand schaden kann, weil sie unzerstörbar sind, unendliche Wesen sind. Und dann, wenn sie das erkannt haben, dann wird es vorbei sein. Mit dem Schrecken und der Angst und dem Terrorismus, dem Volksterrorismus.
Ja, also diese Emotionalität nehmen wir auf jeden Fall mit. Und
deswegen braucht man keine Hoffnung haben. Hoffnung haben nur erbärmliche Menschen, die sich abhängig machen und ich hoffe doch so sehr. Nein, wir brauchen keine Hoffnung. Wir brauchen Gewissheit. Ich habe die Gewissheit, dass mir niemand schaden kann. Wer soll mir denn schaden können? Sie können mir alles nehmen, aber sie können mir nicht das nehmen, was ich bin. Das, was ich bin, kann mir keiner nehmen. Niemand kann mir mein Licht nehmen, das ich bin. Sie können immer nur Huch machen und Angst verbreiten und drohen. Aber sie sind total machtlos gegen das wahre Wesen, das ich bin. Und wenn die Menschen das erkennen, welches Wesen sie wirklich sind und wie viel Macht sie wirklich haben, dann haben sie doch keine Angst mehr vor irgendwelchen Schreckgespenstern, die da täglich umherhuschen.
Ja, Sananda, danke schön. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Bis zum nächsten Interview. Also ich darf mich im Namen unserer Zuschauer ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ich und auch im Namen der Zuschauer darf dir wirklich nur das Beste wünschen für die nächsten Tage und nächsten und Wochen. Und ich,
Monate.
Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf unser hoffentlich bald stattfindendes neues Interview mit dir. Sananda, mach's gut.
Ja, gerne.
Bleib immer gesund wieder. Und alles Gute für dich, ja, und vor allem auch deine Familie. Mach's gut. Ja. Ciao.
Ciao.